Ich bin Jakob Gerzen, Gründer und Geschäftsführer der More Conversions GmbH und der DataX GmbH. Wir machen seit 7 Jahren nichts anderes als CRM bei D2C-Brands aufzubauen. Angefangen habe ich vor 10 als Werkstudent beim Unternehmen, was die Webseiten für Red Bull gebaut hat und danach irgendwie sehr viel Großkonzern gemacht, bis ich dann den Weg zu den D2C-Brands gefunden habe. Seit jetzt knapp 7 Jahren betreuen wir die schnellst wachsenden deutschen D2C-Brands in diesem Bereich, von Snox Pure Lay, Athletic Greens und so weiter, haben wir alles schon gemacht und gesehen, jedes Vertical gesehen. Deswegen sprechen wir heute im Podcast. OMT. Die Customer Journeys sind ja mittlerweile so komplex. Du hast dann, die sehen eine Influencer-Anzeige, sehen eine Meta-Ad, bekommen noch eine E-Mail von dir, auch wenn sie Stammkunden sind schon. Das heißt, die größte Metrik ist eigentlich top of mind zu sein. Dass wenn der Kunde Socken, Schmuck, Supplements, Skincare kaufen will, er an deine Brand denkt. So. Und dafür ist halt regelmäßiges E-Mail-Spielen schon ein guter Kanal, auch der einzige Kanal, den du selber besitzt. Im Gegensatz zu WhatsApp zum Beispiel, wo Meta jede Nachricht noch checkt.
UNT. Der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Jakob, wir reden heute über E-Mail-Marketing, vor allem im D2C. Welche KPIs sind aus deiner Sicht wirklich entscheidend, um den Erfolg von CRM, E-Mail-Marketing oder whatever zu bewerten? Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was D2C heißt, für die, die es vielleicht nicht wissen.
D2C, also Direct-to-Consumer, sind so die Brands, die vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder wann auch immer das angefangen hat, den Mittelsmann überspringen sozusagen und nicht über den Handel gehen, sondern beim Online-Verkaufen. Ich würde sagen so Snox, Pure Lay, einige der bekanntesten so im deutschen Space. Die KPIs, auf die wir schauen, entgegen so ein bisschen dem Standard-Narrativ im Markt. Der Standardnarrativ ist so ein bisschen, ja, wie viel Umsatz attribuiert mein E-Mail-Tool. Das ist aber eine Vanity-Metrik sozusagen, weil du diese Metrik relativ leicht verändern kannst über Themen, die dich nicht weiterbringen. Also im Endeffekt interessiert sich ja, okay, wie schaffe ich es, mehr Gewinn zu machen als Online-Shop und nicht, wie schaffe ich es, dass mein E-Mail-Kanal besonders viel davon attribuiert bekommt. So. Deswegen die entscheidenden Metriken sind eher so ein bisschen losgelöst von E-Mail, sondern das ist wirklich meine Customer Lifetime Value Extension auf 30, 60, 90 Tage, mein Customer Lifetime Deckungsbeitrag 3 zum Beispiel aus den Kunden. Ne? Wie schnell schaffe ich es, einen Neukunden zu einem Bestandskunden zu machen und wie schnell schaffe ich es, mehr Geld mit ihm zu verdienen. Ne? Und da spielen natürlich so Werte wie Retention Rate auf Neukundenkohorten rein. Also sagen wir, ich habe im Januar 1000 Neukunden generiert. Wie viele von denen haben innerhalb von 30, 60, 90 Tagen wieder gekauft? Und wie viel Geld haben die bei mir ausgegeben? Das sind so die Themen, die wir uns genauer anschauen. Das sind so die High-Level-Metriken, sage ich mal. Und dann die Low-Level-Metriken sind dann sowas wie Umsatz einer Kampagne oder Umsatz einer E-Mail, Revenue per Recipient. Das sind dann so die E-Mail-spezifischen. Aber am Ende will ich wirklich mehr Gewinn aus meinem Bestandskunden ziehen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich denen irgendwie 50% Discount gebe, dann zwar sehr hohen E-Mail-Anteil habe, aber im Endeffekt weniger Geld verdiene, als hätte ich nur 10% Discount gegeben. Ja.
Für Leute, die mit dem Tracking eh schon Probleme haben, wahrscheinlich eine etwas größere Aufgabe, weil es wird ein bisschen komplizierter. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Am Ende hilft es ja nicht, dass wir den Kanal nach oben pushen, sondern wir müssen gucken, dass wir den Kunden insgesamt zufriedenstellen. Und das kann ja über theoretisch verschiedene Kanäle passieren.
Ja.
Wenn wir das Tracking so machen, also auf den Customer Lifetime gehen, da spielen ja beim Shop, du hast jetzt ein paar genannt eben, ja noch ein paar mehr Dinge mit rein. Da ist das Thema Retargeting, da ist das Thema, also Ads überhaupt. Ich stelle mir gerade vor, ich sage immer bei E-Mail, wenn ich in eine harte Werbephase vor einer Konferenz bei uns zum Beispiel gehe, versuche ich per E-Mail ganz gerne auch welche, die lange geschlummert haben, mal zu reaktivieren. Mhm. Vielleicht mit irgendwas Provokativen, weil selbst wenn die dann die nächsten E-Mails wieder nicht aufmachen, werden die in den Social Media dieser Welt von unseren Werbeformaten verfolgt und wir haben dann wahrscheinlich dort mehr Aufmerksamkeit. Da bin ich voll bei. Also für mich ist E-Mail gefühlt der wichtigste Kanal überhaupt. Ich sage immer, wer meinen Podcast ein bisschen verfolgt, der weiß, der Umsatz des OMTs korreliert mit der Größe des E-Mail, der ganzen E-Mail-Daten, die wir haben, E-Mail-Verteiler. Aber nicht nur, weil dann E-Mail den Umsatz nach oben bringt, sondern weil wir die E-Mail auch nutzen, um bestimmte andere Kanäle zu pushen und natürlich auch positiv zu beeinflussen. Wo liegt aus deiner Sicht der größte Denkfehler bei Marken, wenn sie ihren CRM-Erfolg messen oder einordnen?
du hast viele spannende Sachen genannt. Ich würde gerne ein paar davon aufbrechen. Also Thema 1, Attribution ist eh immer falsch. Also die Customer Journeys sind ja mittlerweile so komplex. Du hast dann, die sehen eine Influencer-Anzeige, sehen eine Meta-Ad, bekommen noch eine E-Mail von dir, auch wenn sie Stammkunden sind schon. Das heißt, die größte Metrik ist eigentlich top of mind zu sein. Ne? Dass wenn der Kunde Socken, Schmuck, Supplements, Skincare kaufen will, er an deine Brand denkt so. Und dafür ist halt regelmäßiges E-Mail-Spielen schon ein guter Kanal, auch der einzige Kanal, den du selber besitzt. Im Gegensatz zu WhatsApp zum Beispiel, wo Meta jede Nachricht noch checkt. Den E-Mail-Verteiler, den kannst du mitnehmen, egal auf welchem Tool du bist, kannst die Leute umziehen und das ist der einzige Kanal, den du wirklich besitzt. So. Thema Nummer 2, was auch spannend ist, ist, wie du sagst, die Korrelation von auch Meta-Performance mit E-Mail. Wenn du natürlich nach Meta super viele positive Signale spielst, weil du heute einen Adventskalender-Launch oder sonstiges hast und du Meta sieht, okay, da ist eine Conversion-Rate von irgendwie 15% auf der Seite, dann performt Meta auch besser, weil die merken, okay, da spielt sich irgendwas Relevantes ab. Das ist eine Korrelation, die man auch in den Daten nachweisen kann, dass die Customer Acquisition Costs dann lower werden, deine CPMs werden lower, wenn deine Bestandskunden an dem Tag besonders stark kaufen. Und das dritte Thema, Reaktivierung. Reaktivierung ist immer so ein zweigleisiges Schwert, weil im Endeffekt du willst positive Signale an die E-Mail-Provider senden, also GMX, Web.de, Gmail und so weiter. Andererseits willst du aber auch deine Kunden reaktivieren. Wenn du jetzt sagen würdest, du würdest nur an inaktive Kunden spielen, dann hast du relativ gesehen bei dem E-Mail-Provider eine 2% Öffnungsrate oder eine 3%, eine 4%. Und dann strafen die dich ab, weil du an irrelevante Leute schickst. Das heißt, du musst versuchen, die so gut wie möglich mit einzumischen in deine ansonsten gute Performance. Also wenn du dein Engage 90-Tage-Segment hat zum Beispiel 50% Öffnungsrate, dann spielst du zuerst an die und dann eine Stunde später spielst du an das 90- bis 180-Tage-Segment. Dann hast du auf das Segment zwar relativ gesehen nur irgendwie 5% Öffnungsrate, aber die vermischt sich ganz gut mit deiner sonst so starken Performance. Ne? Das sind so die Themen, die da auf jeden Fall relevant sind. Das Erste, was man immer fixen kann, ist so die Kadenz, mit der man spielt. Ich glaube, als wir angefangen haben mit E-Mail-Marketing, so 2019, da hatten alle Brands so ein bisschen Angst. Oh ja, kann ich einmal die Woche spielen, kann ich zweimal die Woche spielen, ne? Ich verkaufe, keine Ahnung, Schmuck, Socken, Skincare, da passiert nicht so viel Neues. Jetzt mittlerweile, selbst wenn du die Luxusbrands anschaust, keine Ahnung, Dior, Burberry und so weiter, die spielen alle wöchentlich Kampagnen. Und das ist relativ Standard geworden, dass du als Brand teilweise zwei, dreimal die Woche Kampagnen spielst. So. Die Leute, die es interessiert, werden öffnen. Die es nicht interessiert, werden nicht öffnen. Du versuchst einfach die ganze Zeit top of mind zu sein. So. Das ist, glaube ich, so der größte Fehler, der aktuell so ein bisschen gemacht wird, ist, nicht genug Frequency rauszuhauen. Ja.
Das Thema Frequency finde ich total spannend. Ich glaube, es ist auch eins der meistdiskutiertesten Themen da draußen, gerade bei Leuten, die noch keine Berührung damit hatten. Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch Consulting gemacht habe, ich war zwar von Haus aus SEO, aber ich habe natürlich immer mir auch als Online-Marketing-Stratege mir auch die anderen Kanäle angeschaut, natürlich, gerade wenn ich mit Shops gearbeitet habe. Und das Thema E-Mail, oh, wir wollen nicht mehr als einmal die Leute nerven. Wenn das Gespräch schon so losgeht, weißt du genau, wo du ansetzen musst. Also es ist sehr weit vorne, wo du die erstmal abholen musst und für den Kanal committen musst. Ich habe off-topic Online-Marketing raus. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit meinem Heimatverein und der hat sehr viele Mitglieder und nutzt seinen E-Mail-Verteiler überhaupt nicht und möchte nicht mehr als einmal im Monat die Leute anschreiben. Und genau diese Themen habe ich da jetzt auf der Uhr. Da verdiene ich zwar jetzt kein Geld mit, aber ist im Endeffekt wieder genau das Gleiche. Und wichtig ist doch, glaube ich, am Ende nicht an seinem Verteiler festzuhalten, und ich höre das bei dir so ein bisschen raus, sondern an den Leuten festzuhalten, die auch Bock haben auf die Inhalte und die aber auch häufiger mit der Marke konfrontieren als zu wenig, weil dann ist die Performance einfach höher. Kann man das so platt sagen?
Ja, erstmal, wenn man sich die Daten anschaut, wann findet der Zweitkauf statt? Ne? Also wir legen auf die X-Achse irgendwie Tage zwischen Erst- und Zweitkauf und auf die Y-Achse die Häufigkeit. Ne? Dann ist die Kurve bei allen Brands relativ gleich. Die geht am Anfang ganz stark hoch, bei Tag 14 peakt die meistens und dann geht die stark runter. So. Das heißt, natürlich je nach Vertical unterschiedlich. Ne? Wenn du jetzt Sofas verkaufst oder so, ist anders. Aber jetzt so bei den klassischen Consumables so. Das heißt, du hast irgendwie innerhalb von 30 Tagen finden 50% deiner Repurchases statt, dann von 30 bis 60 Tagen nochmal 20, dann nochmal 20. Und die Kohorte nach Tag 180, die ist relativ klein bei den meisten Brands. Also wer macht seinen zweiten Kauf nach Tag 180? Da sind das nur noch so 15% oder so. Das heißt, du hast eh nur 180 Tage Zeit, jemanden von dir und deiner Brand zu überzeugen. Wenn du das nicht schaffst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass derjenige wieder kauft. Das heißt, wenn jemand aus deinem Engaged 180-Tage-Segment rausrutscht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jemals wieder bei dir bestellt, so gering, dass du es dir eigentlich auch leisten kannst, ihn in der Zeit super oft zu bespielen und die ganze Zeit top of mind zu sein. Und wenn er dann halt nicht kauft, ja okay, dann geht er halt raus so. Weil im Endeffekt, das ist auch das Thema Hypersegmentierung. Ne? Die meisten Brands fangen dann an, okay, wir wollen besonders hart segmentieren, um personalisierte Newsletter zu machen. Dann sage ich ja, okay, aber hast du denn überhaupt den Content und die Kappa für 5 verschiedene Segmente, 5 verschiedene Newsletter jede Woche zu spielen? Und da scheitert es dann meist schon. Ne? Und dann fängst du an, okay, wie homogen ist eure Käuferschaft oder wie inhomogen ist sie? Wenn du Männer und Frauen hast, dann ist das ein gutes Segmentierungsmerkmal. Ne? Wenn du aber Hosen für Männer verkaufst, dann ist die Segmentierung, du hast halt Männer so und die kaufen Hosen. So, das heißt, die einzige Segmentierung, die dann Sinn ergibt, ist es wirklich nach Engagement zu segmentieren. Ne? Wann hat der User zum letzten Mal mit einer E-Mail interagiert? Hat er vielleicht einen Checkout angefangen? Hat er ein Produkt angeschaut? War der bei uns auf der Seite und Cookie war noch gesetzt? Das sind so die Themen, die dann irgendwie ins Engagement reinfallen. Und deswegen für die meisten Brands ist es am allereinfachsten, einen Engage 30, 60, 90 Segment zu haben. Wenn du Männer und Frauen hast als Zielgruppe, dann danach noch zu splitten. Und alles andere kannst du über Automatisierung splitten, ne, nach dem Kauf. So, wenn er, keine Ahnung, Kreatin gekauft hat, dann holst du ihn in diesen Funnel. Wenn er Kollagen gekauft hat, holst du ihn in diesen Funnel. So, das ist das, was du nach dem Kauf sehr gut automatisiert machen kannst. Aber bei Kampagnen jetzt ist Engagement eigentlich das, was für 90% der Brand einen guten Fit hat. Ja.
Ich höre dir gerne zu, weil ich merke, wir machen schon vieles richtig. So, ich würde gerne erstmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt schon an der einen Stelle so tiefer reingegangen. Uns mich mal kurz mit dir über Grundlagen unterhalten oder unter, vor allem auch Grundlagen, vielleicht auch unterschätzte Themen in den Grundlagen. In allen Online-Marketing-Kanälen sprechen wir immer, mach die Basics richtig und du hast schon 90% mehr gemacht als alle anderen, so ungefähr. Vielleicht wiederholen wir jetzt auch das eine oder andere ganz kurz. Ich hätte es trotzdem gerne ein bisschen strukturiert für diejenigen, die jetzt hier zuhören und vielleicht noch relativ am Anfang stehen. Was sind für dich die absoluten Basics, die jede Brand im E-Mail-Marketing sauber aufgesetzt haben sollte, unabhängig von Größe oder Budget?
Vielleicht noch ein Schritt zurück. Was sollte man nicht machen, bevor man das hat? Ne? Viele beschäftigen sich dann gern mit WhatsApp oder irgendwie Postkarten, aber brauchst du alles gar nicht, wenn du aus E-Mail, weil E-Mail ist der günstigste Kanal mit den günstigsten Grenzkosten. Wenn du da noch nicht alles rausgeholt hast, brauchst du dich mit den anderen Sachen nicht zu beschäftigen. Und bei E-Mail, lass es uns mal im Pre-Purchase und Post-Purchase splitten. Pre-Purchase hast du quasi 4 Wege, wie ein User ins System kommt. Du hast irgendein Pop-up mit einem Offer, da gerne das Offer nutzen, um dein AOV hochzutreiben. Ne? Sowas wie eine Rabattstaffelung, Minimum Order Value oder Free Product ab Betrag XY funktioniert relativ gut, damit du auch die Kunden steuerst und nicht nur einen 10% Discount einfach so rausgibst. So, das ist Punkt 1. Exit Intent Pop-up, Welcome Pop-up. Punkt 2 ist, wie die reinkommen, über einen Abandoned Checkout. Ne? User bricht den Warenkorb ab, Abandoned Checkout aufzusetzen, 3-stufig, erste Mail irgendwie nach 20 Minuten, überlegt dir, was sind die Einwände der Kunden, welche Fragen haben die vor dem Kauf, die auch dem Support stellen. Gerne dafür auch Cloud einfach benutzen und dem fragen, alles, suche alles, was du über meine Brand weißt. Stell dir vor, du bist CRM-Manager und willst einen Abandoned Cardflow aufsetzen. Was sind die 10 größten Einwände? Dann such dir Cloud alle Bewertungen durch und gib dir schon so die Einwände, die Kunden haben oder auch haben können. Dann Back in Stock. Natürlich auch ein ganz guter Flow, je nachdem, wie oft du Out-of-Stock-Situationen hast, aber auch ein Pre-Purchase-Flow. Dann hast du eigentlich noch sowas wie ein Browse-Abandoned, also wenn ein Bestandskunde, der ein Cookie gesetzt hat, eine Kampagne anklickt, dann irgendwie ein Produkt anschaut und dann nicht kauft, dann Browse-Abandoned. Das sind so die 4 Basic Flows eigentlich für das Thema Pre-Purchase.
Ganz kurz, für diejenigen, die selbst, also das, was Jakob gesagt hat, ich bin jetzt schon tiefer im Thema drin, für mich ist das klar und verständlich. Da waren eine Menge Buzzwords dabei, die aber total wichtig sind, dass ihr die versteht. Wenn ihr, für diejenigen, die ein bisschen weiter am Anfang stehen, das Schöne am Podcast ist, man kann aber auf Stopp drücken, zieht euch die Wörter, macht euch nebenbei ChatGPT, Gemini oder was auch immer auf, dann versteht ihr das relativ gut. Ich will es einfach nur an der Stelle sagen, ich wollte auch Jakob da nicht unterbrechen, dass wir jetzt jeden Begriff erklären müssen, aber ich muss immer auch an die denken, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen und hier vielleicht zuhören und nicht, dass ihr jetzt abspringt. Guckt, das ist ganz, ganz wichtig, diese Basics, wenn ihr E-Mail-Marketing macht. Und da war gerade sehr, sehr viel drin, mit dem ihr euch unbedingt beschäftigen müsst. Also nehmt euch einen Moment mehr Zeit und versucht das nochmal zu rekapitulieren, was eben diese 4 Punkte Pre-Purchase, also vor dem Kauf, eben angesprochen wurden. Und jetzt kommen wir für nach dem Kauf.
Ein, was vielleicht noch für vor dem Kauf, was ganz spannend ist, ist, wenn Möbelhersteller, die irgendwie Stoffmuster haben oder Product Samples, ne, wenn du Sofas verkaufst und so weiter, so diese ganzen, also die Kommunikation, nachdem jemand ein Muster bestellt hat, die ist im Pre-Purchase-Bereich extrem wichtig und dort kann man super viele Prozente draus holen, ne? Weil es ist schon entscheidend, ob du irgendwie 25% der Stoffmusterbestellung konvertierst oder 20, vor allem bei hohen AOVs. Post-Purchase, extrem wichtig und was man bei super, also ich mache wahrscheinlich 2 Audits die Woche, so in den letzten Jahren relativ konstant. Super, super selten sieht man einen top ausgebauten Post-Purchase-Flow. Vor allem jetzt im Supplement- oder Skincare-Bereich passiert es ganz oft, dass jemand Produkte bestellt und die dann vielleicht 1-2 Mal nutzt, keinen Effekt sieht und dann nie wieder benutzt, so, ne? Und jemand, der deine Produkte nicht benutzt, der kauft auch nicht wieder. Deswegen ist Post-Purchase so das Allerwichtigste dann, der Post-Purchase-Flow. Also nach dem Kauf, ein Onboarding, ne? Wie holst du als User das meiste aus unseren Produkten raus? Welchen Effekt hast du nach Woche 1, 2, 3, 4? Warum ist es wichtig, so lange dran zu bleiben? Social Proof dort rein, ne? Ich war zuerst skeptisch, habe Produkte 4 Wochen lang benutzt, danach war meine Haut deutlich besser. So, das Post-Purchase-Bereich super, super oft unterschätzt, aber das ist das, was am Ende Customer Lifetime Value treibt. Und dann hast du so Dinge, die so ein Customer Winback, Kampagnen natürlich im Post-Purchase-Bereich und so weiter, die man aber auch gut in den Post-Purchase-Flow einfach integrieren kann. Das sind so die wichtigsten Themen nach dem Kauf, ne? Onboarding, Routinen schaffen, das meiste aus den Produkten rausholen. Ja.
Finde ich total spannend. Ich bin jetzt in einem ganz anderen Bereich unterwegs, was beruflich angeht, aber privat, für die, die es wissen, ich mache sehr viel Sport, habe mich jetzt gerade wieder für einen Marathon angemeldet im Oktober und ich struggle enorm mit meinem Trainingsplan. Also er geht mir eigentlich nicht schnell genug und ich fühle mich nach dem Training nicht so ausgepowert wie sonst und so weiter und stelle halt meinem Personal Trainer, der auch viel mit der KI nochmal gespeist wird, also tatsächlich habe ich eine Person und die KI und ich bin jetzt schon aus dem Sport und ich weiß, was langfristige Erfolge bedeuten, wie sie kommen und so weiter und trotzdem bin ich ungeduldig. Wie ist das mit Menschen, die das nicht kennen, also die vorher nie Sport gemacht haben, die vielleicht noch nie ein Cremeprodukt oder irgendwie Kollagen benutzt haben oder was du vorhin angesprochen hast. Ich halte das für enorm wichtig, die an der Hand zu halten, weil früher, wie war es früher? Du bist zur Kosmetikerin gegangen, hast alle vier Wochen, also ich jetzt nicht, aber alle 4 Wochen deine Termine da gehabt und dann hast du alle 4 Wochen auch eine Bestandsaufnahme, weil du eine Betreuung hattest. Das hast du jetzt vielleicht teilweise gar nicht mehr online. Deswegen kann man das ja natürlich sehr, sehr gut über E-Mail lösen, vielleicht mit so einem, ich nenne es immer so einen 100-Tage-Plan. Also 100 Tage, du hast vorhin 180 Tage genannt. Ich habe früher mal bei American Express gearbeitet. Wenn einer eine Karte abgeschlossen hat, hatten wir so ein 100-Tage-Programm. Damals noch per Brief, gell, so lange ist das her, dass wir denen alle 2 bis 4 Tage einen Brief geschickt haben mit, hier, guck mal, mit der Karte kannst du das machen, mit der Karte kannst du das machen. Und je nachdem, wo er die Karte eingelöst hat, hat er einen anderen Brief bekommen. Also wenn er eine Reise damit gekauft hat und wir wussten, die Reise geht nach, keine Ahnung, USA, dann hat er einen Brief bekommen mit den besten Sehenswürdigkeiten rund um Miami oder keine Ahnung, da wo er halt hingeflogen ist. Dasselbe kann man mit E-Mail natürlich viel günstiger machen, viel besser, hast du eben gesagt, der günstigste Kanal, den es eigentlich gibt in dem Bezug. Man hat ihn selbst unter Kontrolle, aber beschäftigt euch damit. Es ist viel leichter, einen Bestandskunden zu einem Wiederkauf zu bringen, als jemanden neu von einem Kauf, also der noch nie bei euch gekauft hat, das erste Mal dazu. Also Neukundenakquise ist irgendwie im Marketing, ich habe irgendwann vor langer Zeit, so irgendwann zwei Generationen zurück, habe ich das mal studiert, und man hat immer gesagt, Neukundenakquise ist 7-mal so schwierig wie Kundenbindung. Ob das 7-mal ist, 2-mal, 10-mal, scheißegal, das ist auf jeden Fall einfacher, als immer wieder neue Kunden zu akquirieren. Und deswegen gehe ich mit Jakob 150% mit. Beschäftigt euch mit dem Post-Purchase, ist vielleicht das Wichtigste, was ihr machen könnt.
Vielleicht ein Fact dazu noch. Das ist so ein Spruch, der Retention beginnt in der Akquise. Ne? Es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie du die Kunden akquirierst. Also ich habe ja selber noch eine Männer-Skincare-Brand, wo ich beteiligt bin. Da hatten wir zum Beispiel ein Anti-Augenringe-Produkt, wo wir in den Ads massiv oversold haben, das Produkt. Ne? Und dann ist es natürlich so, dass egal, was du hinten draus machst, wirst du diese Kunden nie zu Bestandskunden machen oder zu einem Anteil wie der deutlich schlechter ist als bei den anderen Produkten. Deswegen ist es halt auch immer noch entscheidend, worüber akquirierst du die Kunden. Ne? Wenn du denen, sagen wir, du verkaufst ein Schlafpräparat, ne, womit du besseren Schlaf bekommst. Und in der Ad sagst du, ja, du nimmst das irgendwie einen Tag und kannst besser schlafen, dann musst du in den E-Mails die Leute abholen. So, ey, es dauert irgendwie 4 Wochen, bis deine Melatoninspeicher angereichert sind und so weiter. Das sind halt alles Themen, die du dann sehr, sehr gut über die Mails machen kannst und auch wirklich die Erwartungshaltung auch an die Produkte nochmal ein bisschen einordnen kannst, damit die Leute auch wirklich zu einem guten Ergebnis kommen. Und deswegen kann man natürlich auch Funnels je nach Akquise aufmachen. Also zum Beispiel, wenn du über Influencer gewinnst oder über Meta, kannst du separate Funnels dafür aufbauen. Und den Post-Purchase-Flow, da kann man sich wirklich sehr im Detail dann verlieren. Je nachdem, wie viele Neukunden du im Monat generierst. Wenn es 100.000 sind, dann lohnt es sich natürlich. Wenn es 1.000 sind, dann lohnt es sich meist nicht so granular zu werden, sondern wirklich irgendwo ein bisschen allgemeiner das zu halten. Ne? Weil die prozentualen Uplifts sind dann immer geringer so. Und deswegen muss man gucken, wie viel Aufwand man reinstecken kann.
Du hast eben gesagt, dass du so circa 2 Audits die Woche machst. Das heißt, über die Jahre 2019 hast du gesagt, habt ihr angefangen, waren das ein paar, kann man so sagen? Also das sind jetzt 7 Jahre, gehen wir davon aus, dass es nicht immer 2 pro Woche waren, aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich das hochrechne, 350, es wären ein paar 100 Stück gewesen sein. So. Jetzt gehen wir mal davon aus, die schon ein bisschen ernster E-Mail-Marketing betreiben, die haben das meistens mit einem CRM-Setup im Hintergrund. Also ich erinnere mich an die Anfänge des OMTs, da habe ich auch einfach nur ein E-Mail-Marketing-Tool genutzt. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war, Cleverreach oder sowas, aber es gab da noch kein CRM, kein gar nichts. Ich habe einfach eine E-Mail rausgeschickt, einmal die Woche oder was es war, noch nicht großartig nachgedacht. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, einige, die hier zuhören, die sind schon einen Schritt weiter. Es gibt vielleicht ein CRM, vielleicht noch kein angedocktes E-Mail-Marketing-System. Idealerweise verknüpft man das. Folgefrage, wenn du diese Accounts analysierst oder was du vielleicht so ein Feedback dazu, was unterscheidet funktionierende CRM-Setups von solchen, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen?
Sagen wir mal, wir reden jetzt von Brands, die irgendwie 10 Mio plus online machen. Dann, was oft auffällt, ist, dass dennoch zu granular AB getestet wird. Also da werden Betreffzeilen AB getestet, was aber so, ja, die Ausschläge sind dann minimal. Also selbst bei über 10 Mio Jahresumsatz musst du noch ein bisschen bolder reingehen in die Tests, ne? Weil um statistische Signifikanz zu erreichen, brauchst du halt eine gewisse kritische Masse so. Das heißt, mit bolder meine ich Offer-Testing, ne? Ob du jetzt 10% gibst oder ob du sagst, Free Product ab 100 Euro, das macht einen massiven Unterschied, so, ne? Das sind so die Themen. Oder ob du eine E-Mail hast, die komplett durchdesignt ist gegen eine Founder-E-Mail, die komplett raw ist, so, ne? Das sind so boldere Tests, die sich da lohnen und die ja auch wirklich zu signifikanten Ergebnissen führen. Was man auch selbst im 10-Million-Plus-Bereich oft nicht sieht, ist halt der super gut ausgebaute Post-Purchase-Flow, ne, auf Produktebene dort reinzugehen. Das sind so die Themen, Thema Segmentierung, wirklich in die Engage-Segment, also Deliverability an sich siehst du bei kaum einer Brand, dass die dort wirklich tiefe Insights haben. Ne? Je größer die Brand, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir mit einem Inbox-Testing-Tool arbeiten, damit wir wirklich sehen, wie ist meine Performance auf Dummy-E-Mail-Adressen, auf Gmail, Web.de, GMX, Freenet und so weiter. Ne? Weil deutsche E-Mail-Provider haben ganz andere Algorithmen und verhalten sich anders als US-E-Mail-Provider. Ne? Freenet mag keine Emojis am Ende oder am Anfang. Das Credo ist so ein bisschen, don't try to hijack the inbox. So, das kann bei Gmail wieder anders sein und so. Ne? Das sind so die Feinheiten, wo super viel Potenzial ist. Also zu 90% der Brands kommen wir rein und sagen, wir können über das Thema Deliverability Uplift von 10-20% aufs Jahr gesehen erreichen. Das ist so ein großer Punkt auf jeden Fall. Ne? Dann Offer-Testing. Es werden oft AB-Tests gemacht, die werden aber nicht End-to-End gemacht. Ne? Die AB-Tests werden dann ausgewertet auf, wie ist die Subscription-Rate. Aber was mich am Ende interessiert, ist eigentlich der Deckungsbeitrag. Also wenn ich zwei Offers gegeneinander teste, will ich nicht wissen, hier subscriben vielleicht mehr, aber das Ding verdient mir vielleicht mehr Geld, obwohl ich weniger Kunden dort akquiriere. Weil im Endeffekt ist mein Ziel ja eher mit 10 Kunden 1.000 Euro zu verdienen, als mit 100 Kunden 1.000 Euro, weil ich ja dann Supporteraufwand, Versand und so weiter, diese ganzen Themen habe. Deswegen ist das oberste Ziel eigentlich schon so die Kombination aus einem sehr guten AOV und möglichst weniger Kunden im Endeffekt. Ne? Weil das ist auch eine Korrelation, die man oft sieht, dass Kunden, die am Anfang gewillt sind, mehr Geld bei mir auszugeben, auch langfristig die besseren Kunden werden. So.
Für was steht AOV? Da muss ich jetzt gerade auch straucheln.
Average Order Value.
Ah ja, logisch.
Deswegen ist, also wenn du, sagen wir, du hast einen Customer Lifetime Value Uplift von irgendwie 20%, im Schnitt, dann ist es natürlich geiler, wenn du von 100 Euro auf 120 kommst, als wenn du von 50 Euro auf 60 kommst. Das sind so die Kernthemen, die wir dann eigentlich aufgreifen. Ne? Also Zustellbarkeit, wie kommen die User ins System und was passiert nach dem Kauf?
Ja. Spannend, spannend. Lass uns mal in das Thema E-Mail-Flows, also Kampagnen, Flows, Automatisierung, nennt es wie ihr wollt. Wir nennen es hier intern Workflows. Das ist, glaube ich, relativ egal. Es geht im Endeffekt darum, oder anders. Welcher Flow ist aus deiner Sicht, ich weiß nicht, ob man das so auf einen begrenzen sollte, aber ich stelle die Frage einfach mal und du kannst was draus machen. Welcher Flow ist aus deiner Sicht einer der wichtigsten, wird aber gleichzeitig am meisten unterschätzt oder falsch umgesetzt?
Post-Purchase-Flow. Also wirklich das Onboarding nach dem Kauf, wo die User hyped sind, wo die aufs Produkt warten, wo die eine erste Unboxing-Experience haben und so. Ne? Im Idealfall hat man noch ein Tool dazwischen geschalten, was dir die Delivery Events in dein CRM spielt, so dass du weißt, okay, vor einer Minute ist das Paket angekommen, dann öffnet er das, ne, dann kommt seine Onboarding-E-Mail und dann sagst du, okay, wie holst du das meiste für dich raus? Das sind die Themen. Das ist das, was immer sehr rudimentär ausgebaut ist, aber halt wirklich den größten Impact auf Customer Lifetime Value hat. Deswegen sehen wir es halt auch ganz oft so, wir kommen bei Kunden rein und die haben seit Jahren irgendwie eine CLV-Kurve, die ist relativ konstant. Dann implementiert man einen Post-Purchase-Flow, der funktioniert, vielleicht auch noch mit WhatsApp und Loyalty und Postkarten und so weiter. Und plötzlich zeigt die CLV-Kurve nach Jahren mal nach oben. So, das sind dann wirklich spannende. Du siehst es nicht unbedingt in der Attribution des Flows, weil die E-Mails, die haben ja auch nicht den Zweck, sofort zu verkaufen, sondern wir wollen halt wirklich ein Onboarding. Die E-Mails haben auch kein Produkt integriert und alles, deswegen hast du auch keine Attribution auf die E-Mails, weil die Leute klicken die nicht unbedingt. Ne? Aber du siehst es langfristig, dass die Education was bringt und die Leute auch wirklich wissen, wie man die Produkte anwendet und so weiter. Ja.
Der Post-Purchase-Workflow ist im Endeffekt optimal, um aus einem Käufer einen Fan zu machen. Oder vielleicht sogar ein Promoter. Also sprich, dass er weitererzählt und so weiter. Ich glaube, das kann man darauf, wenn ich reduzieren will, ich es nicht, aber vielleicht kann man das mal so ein bisschen herausstellen. In dem Moment, ich sage normalerweise, wenn mich sonst jemand fragt, was ist bei uns der wichtigste Workflow? Ja, natürlich, wenn einer ein Seminar gekauft hat, wenn einer ein Ticket für die Konferenz gekauft hat, mega wichtig. Der nächste Punkt ist, wenn er sich das erste Mal bei uns angemeldet hat, das ist ja auch eine Art Kauf. Und wenn er sich nur ein kostenloses E-Book runtergeladen hat oder ein Webinar für Umme gebucht hat, im Endeffekt ist es ja auch eine Conversion, die passiert ist. Und wenn er sich das erste Mal im System anmeldet, die E-Mail danach hat meistens die höchste Öffnungsrate überhaupt. Sprich, wir haben auch das höchste Potenzial, eine Message zu platzieren. Und wenn die basierend auf vielleicht dem Webinar, auf dem Inhalt, auf dem ähnlichen Inhalt oder auf einem Produkt jetzt beim Shop, so wie ihr es macht, logisch, wenn man da sich ein bisschen reindenkt, dass dort natürlich auch die größte Chance ist, die Person, ich sag's mal, ein bisschen drastischer zu einem Jünger zu machen, also zu einem richtigen Fan zu kreieren.
Ich glaube, was oft vergessen wird, ist, dass, also das ist so ein bisschen so eine Betriebsblindheit, ne? Die Leute, die kommen ja mit unterschiedlichen Levels der Sophistication sozusagen, ne? Es gibt vielleicht Leute, die kennen euch schon seit 2 Jahren über LinkedIn, lesen deine Beiträge und so weiter und subscriben sich dann, ne? Dem musst du natürlich OMT viel weniger verkaufen, als jemand, der irgendeine Werbeanzeige gesehen hat, einfach spontan draufgeklickt hat und sich dann für ein Webinar angemeldet hat. Und so ist es ja auch bei den Produkten. Du hast Leute, die kaufen sonst Kreatin woanders und supplementieren das schon irgendwie seit 7 Jahren. Die sind natürlich auf einem anderen Level. Aber du hast doch den Sportanfänger, der eine Studie gelesen hat, dass Kreatin bei Frauen jetzt in den neuesten Studien irgendwie besonders positiv abgeschnitten hat und nicht nur für Muskelaufbau, sondern auch kognitiv und dann das erste Mal Kreatin kauft und noch gar keine Ahnung hat, wie das in ihren Supplement-Stack passt. Soll man es früh nehmen? Soll man es mit dem Kaffee nehmen? Soll man es abends nehmen und so weiter? Und dann hast du all diese Level und die musst du ja versuchen, irgendwie abzuholen. Man merkt auch oft an einem Produkt, ob jemand Einsteiger ist oder nicht. Aber muss man dann selber entscheiden, wie man diese Journey dann im Endeffekt für den Kunden aufbaut. Man kann ja auch in der E-Mail, da gibt es auch Tools, wo man innerhalb der E-Mail so Buttons platzieren kann. Ne? Und dann kannst du fragen, so, was ist dein Ziel irgendwie? Willst du abnehmen, zunehmen, was auch immer? Oder auch wie, wir haben einen Kunden im Tabakbereich, sage ich mal, im Shisha-Bereich, wo wir abfragen, okay, wie ist dein Sophistication-Level so? Ne? Bist schon irgendwie Profi und brauchst seit 7 Jahren Shisha? So, dann kriegst du natürlich anderen Content, als irgendwie, wenn du gerade erst anfängst, dann erklären wir dir, wie baust du einen Kopf sozusagen. Ja.
Da war gerade Off-Topic eine Menge wichtiges Zeug drin, an alle Frauen gerichtet, beschäftigt euch mit Kreatin, ganz, ganz wichtig, aber das lassen wir jetzt mal, ist ja ein Online-Marketing-Podcast, können wir vielleicht an anderer Stelle mal vertiefen. Nein, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Das ist so ein Herzensthema bei mir, ja, und deswegen gerade Frauen über 40 und so weiter und so fort. Wie sollte ein gutes Zusammenspiel zwischen automatisierten Flows und Kampagnen aussehen, deiner Meinung nach?
Also der Vorteil von Flows ist ja, dass die durch User-Aktionen getriggert werden. Ne? Produkt anschauen, E-Mail klicken, unengaged sein, ne? So ein Sunset-Flow oder so. Das sind ja alles so User-getriggerte Aktionen oder hat gekauft und wir schicken ihm eine Review-Einladung. Im Idealfall sollte ein Customer-Winback-Flow zum Beispiel, wenn man sowas hat, eine Kampagne outperformen. Weil der ist ja von dem User getriggert sozusagen, ne? 90 Tage nicht gekauft so und dann vergleichen wir Revenue per Recipient zum Beispiel auf Flow-E-Mail gegen Kampagnen-Ebene. Also das ist der große Vorteil von Flows. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, welches Ziel hat dieser Flow und auf welcher Metrik bewerte ich, ob er dieses Ziel erreicht. Ein Back-in-Stock-Flow, relativ simpel zu bewerten nach meiner Place-Order-Rate. Ne? 1000 Leute tragen sich ein, Produkt kommt wieder Back-in-Stock, 20% kaufen, okay, ich kann AB testen, E-Mail A hat 20%, E-Mail B hat 25%, nice, hat ein sehr klares Ergebnis. So. Bei einem Post-Purchase-Flow ist das schwerer zu beurteilen, ob der jetzt besser funktioniert oder nicht. Was man dort immer machen kann, ist, ich kann 2 Stränge haben zum Beispiel. Am Ende setze ich einen Tag hier, Strang A, Tag hier, Strang B, betrachte diese beiden Kohorten dann in meinem Data Warehouse oder wie auch immer die Brands das haben und gucke, wie viel inkrementell hole ich aus diesen Nutzern raus und aus diesen Nutzern. Und dann kann ich so ein bisschen auf diesen Strang attribuieren. So, ne? Kampagnen hast du halt eh immer die most engaged people, die irgendwie interagiert haben mit deiner Brand oder was auch immer in den letzten 90 Tagen zum Beispiel. Die hast du immer in den Kampagnen drinne. Was sich immer lohnt, ist so ein bisschen ein 30, 60, 90, 120, 180 Tage Segment zu haben, dann auch alle in eine Kampagne zu packen und gucken, wo bis wie viel verdiene ich noch Geld und wo habe ich 2% Öffnungsrate und verdiene gar kein Geld mehr. Dann kann ich die auch rauscutten und dann nur zu größeren Sales zum Beispiel bespielen und so. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Feinheit und die Erfahrung, sage ich mal, die wir dann haben, die irgendwie jetzt über alle Kunden hinweg wahrscheinlich, keine Ahnung, 150 Kampagnen die Woche verschicken oder so oder 100. Dann hat man so gewisse Playbooks, die man sich selber so ein bisschen angeeignet hat. Aber kann auch für jede Brand unterschiedlich sein. Ne? Kommt manchmal in Brands rein, da sagen wir, ja, okay, lass mal Weekly-Kampagnen verschicken. Da funktionieren dort 2, 3 Kampagnen die Woche aber auch gut so und keiner hat es auf dem Schirm.
Ja. Ich würde gerne nochmal, weil du gerade 2, 3 Mal die Woche gesagt hast, das Thema Frequenz, was wir am Anfang schon hatten. Ja, also habe ich ja das Beispiel gebracht, die Leute wollen nicht nerven, meiner Meinung nach ein komplett falsches Mindset. Ich habe mir eigentlich 3 Fragen dazu aufgeschrieben. Die erste haben wir vorhin schon beantwortet. Ich habe Angst, zu viele Mails zu versenden. Wie siehst du das? So, die lassen wir mal kurz weg, haben wir schon beantwortet. Die nächsten beiden Fragen möchte ich dir beide, obwohl es ein guter Moderator nie machen sollte, trotzdem mal beide auf einmal stellen, weil es das ganze Thema abreißt und ich gerne mal deine Meinung dazu hören möchte. Frage 1 wäre, woran erkennt man, ob man zu viel oder eher zu wenig kommuniziert und welche Rolle spielt dabei Content, Relevanz, Segmentierung im Vergleich zu einer reinen Versandfrequenz? Ich glaube, das kann man zusammenpacken und vielleicht sagst du mal einfach deine Meinung zu dem ganzen Thema Frequenz, Content und Mindset.
Ja, also wir haben, welche KPIs haben wir, um das irgendwie greifbar zu machen? Ne? Wir haben die Öffnungsrate, wir haben die Klickrate, wir haben die Unsubscribe-Rate. und Placed Order Revenue, sage ich jetzt mal. Das sind so die vier KPIs, wie wir eine Kampagne bewerten können. So. Unsubscribe Rate ist dahingehend wichtig, dass wenn ich eine zu hohe Frequenz fahre, sehe ich, dass meine Unsubscribe Rate steigt. Das sollte im Idealfall nicht passieren. So. Was auch nicht passieren sollte, ist, dass meine Liste langsamer wächst als meine Unsubscribes. Also wenn ich Woche für Woche spiele und meine zu bespielbaren User sinken immer weiter, dann spiele ich eher zu oft. So. Zu selten spiele ich, wenn ich merke, dass jede E-Mail extrem gut geklickt wird und extrem viel Geld verdient. Das heißt, keine Ahnung, ich spiele 100.000 User und jede E-Mail, die ich spiele, macht 20.000, 30.000 Euro Umsatz. Dann spiele ich tendenziell eher zu wenig und lasse Potenzial auf der Straße liegen. Weil, und jetzt kommen wir zum Thema Nutzer. Der Nutzer, der kriegt 100 E-Mails am Tag, so, ne? Und manchmal überspringt er deine E-Mail. Du schickst die früh um 8, er hat um 10 das erste Mal ins Postfach geguckt und hat danach schon 10 weitere E-Mails bekommen und so weiter. So, deswegen, dein größtes Ziel ist es ja, den Nutzer in einem kaufwilligen Zustand zu erreichen oder zumindest deine Brand wieder top of mind zu holen. So. Und früher war so ein bisschen dieses Mindset, ja, wir wollen die Leute nicht nerven, der hat dann unsere E-Mail und sieht dann, dass der 2 E-Mails von uns die Woche bekommen hat. Das juckt heutzutage mittlerweile niemand mehr. Die Aufmerksamkeitsspanne ist so klein, wenn du an Generation TikTok und so denkst, du hast eine Sekunde Zeit, irgendwie dort mit einer Hook den User an den Bildschirm zu fesseln und dann bleibt er maximal 5 Sekunden. Und das Gleiche ist ja mit E-Mail. Die Leute gucken in ihr Postfach, scrollen durch, sehen dort 70 Promotional-E-Mails. Wenn sie deine klicken, super, so, dann bleiben sie wieder im Engaged-Window. Wenn sie nicht klicken, ja okay, dann vielleicht die nächste so. Deswegen, deine Ads machst du ja auch keinen Frequency-Cap irgendwie bei 1 rein, sondern zeigst die halt, je häufiger die deine Brand sehen, umso häufiger top of mind. Und wenn sie unsubscriben, dann ist vielleicht E-Mail gar nicht der Kanal, wo du den Nutzer am besten erreichst.
So. Ich glaube, das meistdiskutierteste Thema und ich glaube, wir gucken uns die Evaluation von Daten, ist sowieso nicht nur beim E-Mail-Marketing ja häufig das große Problem, dass die Marketing-Teams manchmal gar nicht an alle Daten rankommen, dann falsch tracken und so weiter und so fort und dann Entscheidungen auf Basis falscher Daten treffen, das ist nicht gut. Das heißt, das müsst ihr in den Griff kriegen. Und dann, ihr habt eben zugehört, das Thema E-Mail-Frequenz. Ich habe schon Vorträge gehört, die Ratschläge geben mit wirklich haut jeden Tag E-Mails raus und testet. Das bringt euren Umsatz massiv nach oben, auch wenn ihr natürlich ein paar Leuten damit auf die Füße tretet. Aber die E-Mails am Ende nicht haben wollen, die melden sich ab. Gut ist.
Also ich glaube, die größte Gefahr ist, dass du jemanden so oft bespielst, der eigentlich zum Beispiel zu einem Sale bei dir gekauft hätte, du ihn aber aus dem Verteiler verloren hast. Das ist ja die größte Gefahr. Ne? User kauft im Januar das erste Mal bei dir, du hast im März einen großen Sale und weil du ihn dazwischen so oft bespielt hast, hast du ihn verloren. Und deswegen meine ich, das ist so die größte Challenge, diese Waage zu halten. Ne? Und deswegen darfst du die Unsubscribe Rate nicht zu hoch laufen lassen, aber du kannst immer noch selbst die Unsubscriber irgendwie über Meta bespielen, über Postkarten bespielen und so weiter. Postkartengesetze sind irgendwie ein bisschen lascher in Deutschland, als das Thema E-Mail ist. Und deswegen gibt's dann noch weitere Möglichkeiten. So dafür aber Umsatz zu verzichten die ganze Zeit ist halt auch der falsche Weg. So plus, was auch noch wichtig zu verstehen ist, die E-Mail-Provider lieben Konstanz. Das heißt, wenn du Dienstag und Freitag jede Woche eine E-Mail schickst an eine relativ ähnlich große Liste, dann ist das für den E-Mail-Provider viel besser, als wenn du einmal im Monat irgendwie deine ganzen User mit den ganzen Inaktiven und so weiter bespielst. Dann hat er ja keine positiven Signale, auf die er sich beziehen kann. Der E-Mail-Provider, den sein einziger Zweck ist es, dass kein Spam beim User ankommt. Und das versucht er mit allen Mitteln zu verhindern. Ein Punkt vielleicht noch zu dem Thema Daten, an Daten rankommen und Daten interpretieren. Was wir in den letzten Monaten sehr, sehr häufig sehen, ist, dass die Kunden oder die Geschäftsführer von den Kunden zu uns kommen mit Audits oder Analysen von AI halt. Ne? Claude, Gemini, ChatGPT hat irgendwie gesagt, es ist so und so. Was man nie vergessen darf, die AI ist tendenziell immer risikoavers und sehr selten risikoaffin. Und als Marketer risikoavers zu sein, ist, glaube ich, oft der falsche Weg. Und deswegen ist es auch unser Job irgendwie als Agentur bei dem Kunden, dann diese Daten mal wirklich einzuordnen und das Risiko auch einzuschätzen, wenn wir das nicht so machen, wie die AI sagt. Und das ist, glaube ich, dann so die Erfahrung jetzt aus 8 Jahren oder 7 Jahren E-Mail-Marketing-Agentur, zu sagen, ja, die AI sagt das so, weil die eher keine Gefahr eingehen will, aber wir machen das so und so, weil ich weiß, dass es so funktioniert.
Ja. Du hast das Thema Agentur angesprochen. Ihr habt eine Agentur, ihr betreut eine Menge Brands. Wie erkennt man aus deiner Sicht eine gute bzw. schlechte CRM oder nennst du E-Mail-Marketing-Agentur?
Ich glaube, so das erste Thema ist Attribution. Ne? Wie offen redet eine Agentur mit dem Kunden über das Thema Attribution und sagt zum Beispiel auch, ey, guck mal, ein 5-Tage-Fenster Attribution ist für dein Vertical viel zu hoch, lass das mal auf 2 Tage reduzieren, weil dann haben wir echtere Werte sozusagen. Ne? Das ist so Thema Nummer 1, Transparenz über, wie kommen die Zahlen zustande. Thema Nummer 2 ist, bei schlechten Agenturen hast du oft dieses Thema, ja, ihr macht 20% Umsatz über E-Mail, wir garantieren euch irgendwie, dass ihr 30% macht. Dann wird ganz schnell irgendwie ein Excel-Intent-Pop-Up mit 20% Discount implementiert, das kriegt dann super viel Attribution ab. Wie viel davon inkrementell ist, ist eine ganz andere Frage. Ne? Also Thema Inkrementalität und wie man da auch tatsächlich zu den Daten steht. Und Thema Nummer 3, es reicht nicht mehr, Copy-Paste-Standard-Flows zu bauen, die du bei 70 anderen Kunden schon implementiert hast. Die hat mittlerweile jeder und auch jeder, der startet, kann die sich mit einem Klick in Klaviyo zusammenstellen. Das heißt, wirklich tief reinzugehen und zu verstehen, wer sind die Kunden, was kaufen die, warum, wie ist der ihr Kaufverhalten, welche Einwände haben die und welche Fragen haben die irgendwie vor dem Kauf. Das ist so super wichtig. Und deswegen, wenn wir irgendwie auch in Pitches gegen andere Agenturen konkurrieren und so, sage ich immer, frag die andere Agentur, wie viele Accounts betreut der Account Manager. Weil wenn der Account Manager irgendwie 15 bis 20 Accounts die Woche betreut, dann hat er für dich eine Stunde, maximal 2 die Woche Zeit. Und mit einer Stunde, 2 kannst du keine geile CRM-Strategy machen, wo du irgendwie WhatsApp, Loyalty, Reviews, Postkarten, E-Mail, Deliverability und das alles verbindest mit einer Datenanalyse drumherum. So, das funktioniert einfach nicht. Deswegen, so bei uns sind die Hubs 7 und ein größerer Hub vielleicht irgendwie auf 8 Brands beschränkt. So, dann hat der Account Manager jeden Tag eigentlich eine Stunde mindestens Zeit für dich. Und deswegen chargen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als die anderen, aber nur so funktioniert es, dass man exzellente Ergebnisse schreibt.
Wenn jemand ein Inhouse-Team aufbauen wollen würde, wie baut man ein ideales Inhouse-Team deiner Meinung nach, gerade jetzt vielleicht in so einem wachsenden D2C-Umfeld?
Ja, da habe ich einen sehr starken Take dazu, weil ich das ganz oft gesehen habe. Größte Challenge bei den Brands ist immer, du hast eine Design- oder Grafikabteilung und du hast das CRM-Team. Die Grafikabteilung arbeitet aber auch Meta-Ads, Banner für die Webseite und für das CRM-Team. Das heißt, du hast immer Bottleneck-Grafikdesign. So, deswegen sage ich, hol dir einen CRM-Manager, also jemanden Seniorigen, der irgendwie ein bisschen so Strategy und alles verwalten kann, und hol dir einen Grafikdesigner. Einem Grafikdesigner ein E-Mail-Tool beizubringen, ist deutlich einfacher als jemand, der E-Mail kann, ein Grafikdesign beizubringen. Deswegen, wir haben in den letzten 3-4 Jahren eigentlich fast nur noch sowas wie Mediengestalter, Grafikdesigner angestellt und denen dann E-Com beigebracht. So. Und mittlerweile ist es so, dass wenn dann jemand 2-3 Jahre bei uns war, dann schafft es der Grafikdesigner auch den Sprung zum Account Manager, weil diejenige dann mittlerweile oder derjenige so viel Know-how über E-Com, Zahlen und so weiter aufgebaut hat, dass es gar kein Problem ist. Und der Grafikdesigner ist meiner Meinung nach der kompletteste E-Mail-Marketer dann, weil er kann end-to-end den gesamten Prozess durchlaufen. Er kann eine E-Mail designen, er kann sie dann im E-Mail-Tool bauen und er kann dann die Daten auswerten und so. Weil ich zum Beispiel kann gar nichts in Grafikdesign, so, ich kann ein bisschen Paint bedienen und deswegen waren so die ersten Leute, die ich immer geheiert habe, Grafikdesigner. Und mit einem 2-Mann-Team oder 2-Frauen-Team kannst du schon 90% von allem, was du irgendwie im CRM machen musst, abdecken. Deswegen, solange du eine Brand hast, die irgendwie, ich sag mal, unter 50 Millionen macht, reicht ein 2-Mann-Team aus Graphic Designer und Senior CRM Strategist, nenne ich das Ganze jetzt mal, vollkommen aus. Dabei müssen aber beide Kampagnen bauen können, Flows bauen können dann langfristig, sodass die sehr viel Überschneidung haben im Endeffekt, ne, in ihrem Skillset so. Aber der eine macht ein bisschen mehr Strategy und die andere Person macht dann halt Grafik.
Welche Vorteile hat die Zusammenarbeit mit einer Agentur und ab welcher Größe und Phase macht welches Modell Sinn?
Ich habe immer diese Analogie, ne? Das ist unser Fehlerkorridor, das ist euer Fehlerkorridor. Wir wissen auch nicht alles, aber wir wissen, wo die Potenziale liegen. Wir haben halt Kunden von A bis Z. Wir haben Kunden, wo wir Full Service, du hast dich noch nie ins E-Mail-Tool eingeloggt und du kriegst Woche für Woche einfach die Ergebnisse. Und wir haben Kunden, wo wir einmal im Monat Consulting machen, sehr High Level mit mir dann meistens, ne? Wo wir die Daten noch genauer anschauen. Wir haben ja eine eigene Data Analytics Software in den letzten 7 Jahren gebaut, wo wir das ganze Kaufverhalten analysieren, wo wir diese Kohorten Analytics machen können, ne, mit Tag A, Tag B. Das sind dann so die Themen, die super viel Sinn ergeben. Also ich sage immer, selbst wenn ich was ich auch regelmäßig mache, selbst wenn ich mich in ein Setup von uns mal eine Stunde, zwei reinsetze, dann habe ich wieder Potenzial für 5, 6, 7 AB-Tests oder Optimierungen. Ne? Deswegen mache ich das auch regelmäßig. Ich gehe in die Accounts meiner Account-Manager rein, gucke mir die an und gucke, okay, was sind so die nächsten AB-Tests, die wir da machen könnten. Und ab 10 Mio Umsatz lohnt es sich oft, in so ein Hybridmodell zu gehen. Ne? Du hast schon oft ein internes Team. Wir arbeiten auch sehr oft mit den internen Teams zusammen. Es gibt aber auch viel zu tun, weil du hast Produktlaunches, du hast neue Farbvarianten oder whatever, du hast Sales und so weiter. Und da lohnt sich oft so ein Hybridmodell, weil wir brauchen auch sehr oft noch jemanden, der intern halt, wir wollen nicht in die Abstimmungsprozesse über Banner XY mit rein. Ne? Wir wollen dann mehr, also da, eine Kampagne kann auch ein Werkstudent bauen. So, da sehe ich nicht die größte Hebekraft einer Agentur. Bis 10 Millionen Umsatz, wenn du niemanden intern hast, ist done for you natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ab 10 Millionen Umsatz switcht es oft in ein done with you Modell und ab 50 Millionen Umsatz ist oft ein Consulting Modell. Ja.
Eine Frage habe ich noch, Jakob, zum Ende. Thema Trends. Du weißt, hast ja bei meiner Keynote gesehen, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Online-Marketing-Trends, wo entwickelt sich was hin und so weiter. Die Frage an dich auch. Ich meine, wir haben heute noch nicht einmal über das Thema KI gesprochen. Ich glaube, kein Podcast ist aktuell ohne das Thema KI unterwegs. Nichtsdestotrotz die Frage mal platt gestellt. Welche Trends siehst du aktuell im E-Mail- bzw. CRM-Marketing und worauf sollten sich Marken in den nächsten 12 bis 24 Monaten einstellen, wenn sie wirklich skalieren wollen?
Also Output wird immer billiger und eine Kampagne zu erstellen wird Grenzkosten von null haben. Das Gute, oder wie ich mir auch mein Geschäftsmodell natürlich ein bisschen schön reden kann, ist, du hast halt nur einen bestimmten Output. So, das heißt, du kannst nur eine E-Mail am Tag verschicken, so wie man so schön sagt, du kannst nur einen Döner am Tag essen. Ne? Das heißt, der Platz im Postfach ist begrenzt. So, und du kannst jetzt nicht 10.000 Varianten einer E-Mail mit Machine Learning in die Postfächer schmeißen und dann gucken, welche davon geklickt wird. Das funktioniert halt nicht, weil am Ende sitzt immer noch ein Mensch. Und solange am Ende ein Mensch kauft, hast du halt irgendwie nur diesen begrenzten Space. So. Das heißt, eine E-Mail zu erstellen wird immer billiger. Eine E-Mail on-brand zu erstellen ist aktuell noch tricky. Und die E-Mails kommen nicht perfekt raus und kommen mit sehr viel Code-AI-Slop, sage ich mal. Ne? AI liefert dir so Sachen wie Divs, die Visibility None haben oder so, ne? Das mögen natürlich die E-Mail-Provider nicht gerne so. Deswegen werden wir sehen, wie sich dieses Zusammenspiel aus Deliverability, Cloud-designte E-Mails und auch wirklich die Performance dann einspielen. Ne? Und das wird super spannend zu sehen. Also was wir jetzt zum Beispiel super viel machen, ist alles, was stupide Translation-Arbeit ist. Ne? Du hast jetzt irgendwie eine E-Mail und normalerweise so bei den Brands, jemand sitzt dann da, klont die E-Mail, tauscht den Banner aus, tauscht die Texte aus, tauscht alle Links aus. Ich habe mir mit Lovable in den letzten 3 Monaten ein Tool gebaut, was halt einen kompletten Flow mit 15 E-Mails mit One-Click übersetzt. ChatGPT übernimmt die Wortübersetzung, Gemini übersetzt die Bilder. Das Ganze wird im Klaviyo Drag-and-Drop-Template gepublished, sodass du in die E-Mails nochmal reingehen kannst und kleine Sachen nochmal korrigieren kannst. Das spart unfassbar viel Zeit. Ne? Das sind so die Sachen, wo ich sage, AI, also wer jetzt noch super stupide Arbeit ohne AI macht, ist halt unnötig. Zweites Thema ist Analytics, also Claude MCP Server, connected an Klaviyo. Dann geben wir dem noch Screenshots aus unserem Tool, was CLV-Entwicklung und so weiter angeht und sagen denen, yo, jetzt erstellen wir eine Case Study oder so. Das funktioniert extrem gut. Der kann super tief reingehen. Da aber auch wichtig, zum Beispiel so ein Klassiker Revenue per Recipient, ne? Dann sagt dir die AI, ja, Revenue per Recipient beim Post-Purchase-Flow ist sehr niedrig. Die Zahlen zu interpretieren und warum das so ist und dem dann zu sagen, ja, aber das ist ja so und so, wir machen dort ja viel Education, dann sage ich, ah, ja, okay, hast recht so, ne? Das ist halt auch wieder, also die Interpretation von Zahlen und nicht blind der AI zu vertrauen, das ist, glaube ich, eine Kernkompetenz, die sowieso über die nächsten Jahre, also auch für Kinder zum Beispiel, also ich habe einen 4-jährigen Sohn, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, glaube ich, super wichtig wird, zu verstehen, was ist AI und was davon ist richtig und was vielleicht nicht. So, ne? Das ist, glaube ich, so die Kernkompetenz der Datenanalyse, wird, glaube ich, immer entscheidender werden, weil du halt diese AI-Interpretation hast und die richtig einzuordnen, das ist, glaube ich, die Challenge. Ansonsten, wir haben so eine Customer Intelligence gebaut, wo wir zu jedem Kunden alle Reviews, Amazon-Reviews, Instagram-Kommentare und so weiter crawlen um so ein bisschen Sentiment zu verstehen, ne, und frühzeitig Alerts zu bekommen, wenn gerade Versandprobleme sind oder ähnliches, ne, oder auch wirklich ins Kundenverständnis reinzugehen, Einwände und so weiter. Früher, als wir angefangen haben, saß ich mit Typeform da und habe irgendwie 1000 Bewertungen gelesen, habe dann die auch manchmal in so eine Word-Cloud gehauen, um irgendwie die Schlagbegriffe draus zu lesen. Jetzt kannst du das mit einem Klick der AI geben und sagen, yo, was sind die 10 Einwände, die du hier siehst, wie hat sich das über die Zeit entwickelt und so weiter. Also Kundenverständnis manuell zu machen, ist auch so ein Thema, was gar keinen Sinn mehr ergibt. Das sind so die drei größten Punkte bei uns eigentlich. Ja.
Lieber Jakob, vielen Dank A für den Vortrag beim Summit. Es war ja zu dem Thema, und dass du uns jetzt hier nochmal Rede und Antwort gestanden hast und so viel Expertise reingebracht hast. Sicherlich ein Podcast, wo
danke für die Einladung.
Der eine oder andere Einsteiger ein bisschen nebenbei googeln muss oder ChatGPT benutzen muss, aber das macht nichts. Da war so viel Substanz drin für alle, die zugehört haben. Beschäftigt euch damit. Vor allem E-Mail ist nicht tot. Nein, SEO übrigens auch nicht. E-Mail ist nicht tot, soll heißen, beschäftigt euch viel mit E-Mail. Das ist ein echter Umsatzbringer, wenn ihr euch damit beschäftigt, ein sehr viel größerer Umsatzbringer. Und ich glaube, ich will es einfach mal so stehen lassen. Jakob, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt auf LinkedIn.
Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Jakob vielleicht noch der Hinweis ganz kurz. Wir laufen gerade steil auf unsere nächste Konferenz zu. Am 25., das muss ich selbst kurz überlegen, 25.09. in Mainz ist das nächste Format. Das, ja, wie soll ich sagen, unser Hausformat. Ihr wisst, der Summit im März war das Größte, was wir jemals gemacht haben. Das in Mainz hat schon 12 Mal stattgefunden. Und ich hoffe, ihr seid dieses Jahr dabei. Circa 700 bis 800 Leute. Viele Online-Marketer, mit denen ihr netzwerken könnt. 32 Vorträge, wo ihr was lernen könnt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.